Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ich gebe zu, im August habe ich mir dann auch eines gekauft. Und damit war ich offenbar nicht alleine, wie die Mobilitätsforscherin Claudia Nobis heute erläuterte.
Das Schöne am 9-Euro-Ticket ist, dass es nicht nur ein Verkaufsschlager war, sondern auch große Teile der Gesellschaft erreicht hat. Das 9-Euro-Ticket ist damit wirklich ein Angebot für alle gewesen.
Das 9-Euro-Ticket top oder flop aus Sicht der Wissenschaft. Dazu mehr jetzt gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um die Frage, wie schnell sich die Oder nach dem Massensterben der Fische wieder erholt. Und wir erklären, was es mit dem Oxidationsfeld des Menschen auf sich hat. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Sollte Berufspendler von den hohen Spritpreisen entlasten und das Bahnfahren für die Menschen attraktiver machen. Seit gestern ist es nun erst einmal vorbei mit dem 9-Euro-Ticket. Doch was hat das Angebot eigentlich gebracht? Haben die Menschen tatsächlich ihr Auto stehen gelassen und sind auf Bus und Bahn umgestiegen auf dem Weg zur Arbeit? Das sollen wissenschaftliche Studien untersuchen. Ergebnisse daraus sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber das Science Media Center hat heute Fachleute dazu befragt. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat sich das Briefing angehört. Christine, was war denn der wichtigste Erfolg des 9-Euro-Tickets? Kann man die Studien da auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
Ja, da waren sich tatsächlich alle Experten auf dem Meeting einig. Das 9-Euro-Ticket hat es geschafft, den Menschen den öffentlichen Verkehr wieder näher zu bringen. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat es wirklich sehr treffend formuliert. Er sagte, der ÖPNV war plötzlich cool und wann hatten wir das schon mal? Und eine Studie des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ergeben, der Bekanntheitsgrad des Tickets war wirklich extrem hoch. Also 98% der befragten Menschen in Deutschland kannten das Ticket und 60% gaben an, dass sie auch verstanden haben, wie es funktioniert. Und das ist auch ein wichtiges Ergebnis und wird deswegen auch als weiterer Erfolg des Tickets gewertet, dass es einfach den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln sehr einfach gemacht hat. Also die Menschen, die mussten sich jetzt nicht mit komplizierten Tarifsystemen herumschlagen, sondern sie konnten einfach einsteigen und losfahren.
Ja, aber eine grundlegende Frage ist ja, hat dieses Angebot die Menschen dazu gebracht, das Auto dann auch mal stehen zu lassen?
Ja, insgesamt kann man das schon sagen. Die eben erwähnte Studie hat ergeben, Corona-bedingt hatte der individuelle Autoverkehr um 10% zugenommen. Und im Verkaufszeitraum des 9-Euro-Tickets sind wir wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Wie groß jetzt aber der Umsteigeeffekt vom Auto auf die Bahn tatsächlich war, das sei aber extrem schwer messbar, waren sich die Experten einig. Denn der Verkaufszeitraum war ja im Sommer. Also in der Ferienzeit. Und da sind die Menschen eh weniger mit dem Auto unterwegs. Außerdem sei der Untersuchungszeitraum bzw. jetzt die Dauer des Angebots zu kurz gewesen. Denn Menschen ändern ja einfach nicht ihre alltäglichen Gewohnheiten innerhalb von 3 Monaten. Also zumal ja auch nicht klar war, ob es weiterhin dann günstige Tickets geben wird im Anschluss. Also man verkauft ja nicht gleich sein Auto, nur weil es mal 3 Monate lang billig ist, mit der Bahn zu fahren. Immerhin haben aber 9% der Befragten in der Studie dieses Instituts für Verkehrsforschung gesagt, dass sie ab jetzt häufiger mit den Öffentlichen fahren wollen.
Also ungefähr jeder 10. Das ist aber, finde ich, ein überschaubares Grüppchen. Was müsste sich denn ändern, damit mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen?
Also was die Untersuchungen deutlich gezeigt haben, der Preis ist wirklich ein wichtiger Faktor. Und da ist bei den Tickets auch wirklich nicht viel Luft nach oben. Denn die Menschen überlegten sich wirklich sehr genau, wie oft muss ich fahren, damit ich das Geld für die Monatskarte wieder raus habe. Und das ist bei 9 € natürlich schnell erreicht, bei 29 oder 39 € aber eben nicht mehr so schnell. Es ist zwar paradox, aber viele Menschen denken eben, naja, das Auto steht sowieso vor der Tür, das kostet mich ja nichts, obwohl es in der Anschaffung und in der Unterhaltung ja oftmals deutlich teurer ist als jetzt eine Monatskarte für den Bus. Und dann wird eben im Kopf gerechnet, das Ticket kostet mich so und so viel und die Parkgebühren, die kosten nichts, dann nehme ich eben doch lieber das Auto. Und hier müsste sich wirklich was ändern, damit das Auto eben preislich nicht attraktiver ist als öffentliche Verkehrsmittel.
Wie sollte es denn nach Ansicht der Fachleute aus der Wissenschaft jetzt am besten weitergehen?
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Und da waren sich alle Experten einig darin, dass es einfach so schnell wie möglich ein neues Angebot her muss. Also es muss ein neues Angebot geben, denn sonst reiße der Faden einfach wieder ab, den die Menschen wirklich gerade wieder zu öffentlichen Verkehrsmitteln aufgenommen haben. Andreas Knie schlug vor, ein 29-Euro-Ticket einzuführen, das dann aber auch für ICE und IC gelten soll und sogar inklusive einer Flatrate für die letzten Kilometer bis vor die Haustür im Taxi. Ob sich das so finanzieren lässt, ist unklar. Aber einig waren sich die Experten auf alle Fälle darin, dass es Möglichkeiten gibt, Geld umzuschichten. Man könnte zum Beispiel mehr Parkgebühren oder auch eine Innenstadtmaut einführen. Und die Einnahmen daraus könnte man dann eben für billigere Tickets verwenden oder auch für den Ausbau der Infrastruktur.
Vielen Dank, Christine Westerhaus, zur wissenschaftlichen Begutachtung des 9-Euro-Tickets. Wie es zu dem massiven Fischsterben in der Oder im vergangenen Monat gekommen ist, das lässt sich im Detail noch nicht sagen, aber es zeichnet sich ein plausibles Bild ab. Salzhaltige Abwässer wurden in den Fluss geleitet, der ohnehin wenig Wasser führte. Und so konnte sich eine spezielle Algenart besonders gut vermehren, die normalerweise nur im Brackwasser wächst und gedeiht. Eine giftige Alge, deren Toxin die Fische tötete. Wie gut sich der Fluss davon erholen wird, das steht noch in den Sternen. Und ein Wissenschaftler, der seit vielen Jahren die Fischgemeinschaften in der Oder untersucht, ist Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei IGB. Mit ihm habe ich darüber vor der Sendung gesprochen. Herr Wolter, können Sie schon beurteilen, wie es denn jetzt nach dieser Giftwelle bestellt ist um die Fischbestände in der Oder?
Wir können die Verluste noch nicht genau quantifizieren. Dazu werden wir erst später im Jahr, wenn die Temperaturen ein bisschen gefallen sind, fischen gehen, standardisiert, und dann sehen wir ungefähr die Unterschiede zu den Vorjahren, zu unseren vorherigen Befischungen. Was wir aber jetzt schon mit Sicherheit sagen können, ist, dass auch viele Fische überlebt haben, dass auch viele Fische wieder aus den Nebengewässern, wo sie nicht betroffen waren, einwandern können, sodass sich der Fischbestand selbst auch relativ schnell wieder erholen kann.
Ja, aber es sind ja nicht nur die Fische, die gestorben sind. Auch Muscheln und Schnecken zum Beispiel sind tot, die vielen Fischen als Nahrungsgrundlage dienen. Kann sich denn solch ein verwüstetes Ökosystem überhaupt in absehbarer Zeit erholen?
Auch die erholen sich natürlich wieder. Aber ja, da haben da einen richtigen Punkt angesprochen. Diese Muscheln, denen kommt auch eine große Rolle als Filtrierer im Gewässer zu. Die reinigen also das Wasser eben halt von Phytoplankton, von Algen. Und die Muscheln erholen sich wahrscheinlich auch nicht so schnell wie der Fischbestand. Ihr Reproduktionspotenzial ist geringer. Sie sind dabei vor allem auch auf Fische angewiesen, die ja ihre Larven transportieren. Und sie sind natürlich auch nicht so mobil wie Fische, sodass ich damit rechne, dass die Erholung des Muschelbestandes deutlich länger dauert als des Fischbestandes, also 5 bis 6 Jahre ganz bestimmt. Und in dieser Zeit fehlen die Muscheln natürlich als Filtrierer, sodass der Fraßdruck auf Algen in den nächsten Jahren auch noch deutlich geringer sein wird. Oder, das sind natürlich immer ökologische Überraschungen, die da möglich sind, dass andere Makrozoobentos-Arten, also Bodentiere, Wirbellose, die wir bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten, vielleicht auch die Rolle übernehmen können und dadurch dann eben stärker Algen fressen.
Sehen Sie denn die Gefahr, dass bestimmte Fischarten durch dieses Massensterben ganz aus der Oder verschwunden sein könnten?
Normalerweise sollte es nicht passieren, weil immer welche überleben und recht wenig Adulttiere auch die Möglichkeit haben, tatsächlich dann wieder einen starken Bestand zu bilden, aufgrund ihres hohen Reproduktionspotenzials. Aber in der Oder habe ich tatsächlich einen Kandidaten, wo ich mir Sorgen mache, dass es diese Population möglicherweise nicht mehr gibt. Bei Reitwein in der Oder war die einzige Population des baltischen Goldsteinbeißers in Deutschland eine recht kleine, aber über die Jahre stabile Population, aber die insgesamt bestimmt nicht mehr als 500 Individuen hatte. Und gerade bei Reitwein sind zwei Dinge zusammengekommen. Dort wurde auf der polnischen Seite bereits mit dem Oderausbau begonnen. Da waren also massive Bagger- und Buhnbauarbeiten, die den Lebensraum des Goldsteinbeißers dort schon erheblich beeinträchtigt haben. Und dann noch das Gift dazu. Da mache ich mir wirklich Sorge, dass es den Goldsteinbeißer möglicherweise in der Oder jetzt nicht mehr gibt nach der Katastrophe.
Das heißt, wir haben aber eine doppelte Belastung, einerseits durch akute Vorfälle wie diese Algenblüte im Moment, andererseits Zerstörung des Lebensraumes durch die Nutzung des Flusses, zum Beispiel durch den Ausbau der Oder für die Schifffahrt.
Ja, da haben wir auch verschiedentlich schon Stellung dazu genommen. Das ist auch bislang in den Umweltunterlagen nur unzureichend berücksichtigt worden. Natürlich zielt diese Vertiefung für die Schifffahrt darauf ab, dass die Oder tiefer wird, dass Hindernisse aus der Strommitte verschwinden und dass eben die Sohle uniformer gestaltet wird. Und da muss man jetzt sagen, alles, was die Schifffahrt vielleicht als Hindernis auf dem Boden betrachtet, das sind Sandbänke, das sind Lebensräume für daran angepasste Fischarten. Und da ist in der Oder eben der Ostseeschnäpel und der Stromgründling zwei Arten, die speziell auf diese Sandbänke angewiesen sind. Aber auch viele andere Arten nutzen sie. Und gerade jetzt die Katastrophe hat uns auch gezeigt, wie wichtig diese Untiefen am Gewässerboden sind, weil da tiefe Kolke und so, die ermöglichen den Fischen das Überleben, wenn da so eine Welle drüber geht.
Könnte man denn nicht vielleicht Individuen aus anderen Regionen in der Oder ansiedeln? Also ich denke jetzt zum Beispiel eben an den baltischen Goldsteinbeißer, der ja dort als einziger Standort in Deutschland vorhanden ist. Könnte man andere Fische ansiedeln, um der Fischart sozusagen eine Starthilfe zu geben?
Auf gar keinen Fall. Ich bin also wirklich ein absoluter Gegner von solchen Maßnahmen. Einmal, weil die Fische ein entsprechend hohes Reproduktionspotenzial haben, dass sie sich von solchen Katastrophen auch erholen können, tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit. Und es gibt nur sehr wenige Fälle, wo wir wirklich auf Besatz und dann wissenschaftlich begleitet angewiesen sind. Und das ist bei der Wiederansiedlung von Arten so. Beim Goldsteinbeißer müsste man erst den Nachweis bringen, dass die Art tatsächlich komplett verschwunden ist, ehe man über sowas nachdenken kann, über einen Wiederansiedlungsbesatz. Und bei den anderen Arten können wir mehr Schaden anrichten, als dass wir Nutzen haben. Es ist zum Beispiel so, dass die Döbel in der Oder genetisch von allen anderen Döbeln in Deutschland unterscheiden. Und wenn man da jetzt etwas dazwischen setzt aus anderen Herkünften, dann kann dieser Unterschied, der möglicherweise eine neue Art ist, eben verschwinden. Oder die L-Ritze, die wurde gerade jetzt als eigene Art beschrieben aus der Oder. Wenn man da jetzt Bestände aus anderen Herkünften dazusetzt, dann verschwinden die. Und gerade wenn, so wie jetzt, der Fischbestand vielleicht wirklich geringer ist, die Populationen ein Individuum tief haben, dann ist Besatz dann auch besonders fatal, weil dann die Chance, dass man tatsächlich genetisch etwas einkreuzt und lokale Anpassung verloren gehen, besonders hoch ist, als würde man in einen starken Bestand etwas dazusetzen.
Wenn wir jetzt eine mittel- oder eine langfristige Perspektive einnehmen, glauben Sie denn, dass die Oder wieder so sein wird wie früher vor dieser toxischen Algenblüte?
Ja, da denke ich schon. Wenn wir den früher als Zustand jetzt betrachten und die Ausbaupläne ad acta gelegt werden, dann könnte sie sich so natürlich wieder erholen. In dem Moment, wo natürlich der Ausbau fortgesetzt wird, verändern wir den Fluss sowieso in eine negative Richtung, dann kann er sich auch nicht mehr erholen, weil alleine der Ausbau ohne so eine Katastrophe würde dazu führen, dass sich die Oder grundsätzlich verändert, dass sie sich weiter eintieft wie alle anderen stark regulierten Flüsse und dass wir natürlich noch mehr Auenflächen verlieren auch und die Aue weiter entwässert wird.
Sagt Christian Wolter vom IGB Berlin zum Zustand der Oder nach der Toxinwelle. Unsere Atmosphäre besitzt Selbstreinigungskräfte und das liegt an einer chemischen Spezies, die als Waschmittel für die Luft gilt, das Hydroxylradikal. Es entsteht aus Wasserdampf und Ozon unter der Einwirkung von UV-Strahlung. Nun hat ein Forschungsteam herausgefunden, dass auch wir Menschen diese Radikalverbindung herstellen können. Eine Wolke aus reaktionsfreudigen Molekülen umhüllt unseren Körper. Ob das mehr ist als eine kuriose Entdeckung, das wollte Volker Mrasek wissen.
Eine Klimakammer in Kopenhagen an der Dänischen Technischen Universität, Wände und Mobiliar aus blitzsauberem Edelstahl. Ein Dutzend Freiwillige, die sich darin für Stunden aufhalten und Messgeräte, die die Chemie erfassen, nicht zwischen den Bewohnern, sondern in der Luft, die sie umgibt. Dieses Experiment liegt der neuen Studie zugrunde. Der Atmosphärenchemiker Jonathan Williams vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz leitete sie und erwartete eigentlich nichts Spektakuläres.
Wir wollten nur ermitteln, was ein Mensch so alles in die Raumluft abgibt, über seinen Atem und seine Haut. Unser komplettes Emissionsprofil sozusagen. Ja, und dann waren wir ziemlich baff, denn unsere Studie brachte ganz unerwartete Ergebnisse.
Demnach machen wir drinnen nichts anderes als die Atmosphäre draußen. Unsere Körper fabrizieren laufend Hydroxylradikale. Das sind winzige, extrem reaktionsfreudige Moleküle, die bloß aus zwei Atomen bestehen, Sauerstoff und Wasserstoff. Daher spricht man auch von OH-Radikalen. Das Besondere an ihnen, sie gelten als wichtigstes Reinigungsmittel in bodennahen Luftschichten. Durch ihre enorme Oxidationskraft zersetzen sie unzählige Schadstoffe. Die Trümmer wäscht dann der Regen aus der Atmosphäre. Nun stellt sich heraus, auch wir erzeugen ein solches Oxidationsfeld, wie es Jonathan Williams nennt.
Ob man sich aus dem Büro ins Schlafzimmer bewegt oder in die Küche, immer umgibt einen dabei das Oxidationsfeld. Eine Art unsichtbare Wolke aus OH-Molekülen. Selbst jetzt, da wir einfach nur da sitzen und telefonieren.
Die gemessenen Konzentrationen in der Klimakammer waren ähnlich hoch wie in der Umgebungsluft draußen.
Das ist eine große Überraschung. Bisher wusste man davon nichts. Luftchemiker nahmen an, das einzige stärkere Oxidationsmittel in Innenräumen ist Ozon und das kommt von draußen durch Türen und Fenster.
Ohne den hereingewehten Luftschadstoff würde es allerdings keine reaktiven Chemiewolken um uns herum geben. Offenbar produziert unser Körper die OH-Radikale nur dann, wenn die Raumluft Ozon enthält.
Wenn das Ozon in Kontakt mit unserer Haut kommt, reagiert es mit Lipiden. Das sind ölige Substanzen, die Drüsen in der Haut ständig produzieren, damit sie geschmeidig bleibt. So entstehen zunächst Alkene, kleine reaktive Kohlenstoffmoleküle. Sie entweichen in die Raumluft und in einem weiteren Reaktionsschritt entstehen dann die OH-Radikale.
An der Studie beteiligt war auch der US-Chemiker Charles Wechsler von der Rutgers University in New Jersey. Er beschäftigt sich schon seit rund 40 Jahren mit der Luftchemie von Innenräumen.
Ich bin begeistert von der Entdeckung. Sie öffnet uns die Augen für eine Chemie, die immer dann abläuft, wenn Menschen und Ozon in Innenräumen aufeinandertreffen. Und das ist ziemlich häufig der Fall.
Für Jonathan Williams in Mainz steht nun fest, bei Schadstoffmessungen in Innenräumen müssen auch ihre Bewohnerinnen und Bewohner künftig mit berücksichtigt werden.
Nehmen wir zum Beispiel die Emissionen eines Sofas. Da misst man heutzutage, was es ausdünstet und sagt dann, das atmest du ein, wenn du darauf sitzt. Viel besser wäre es, die Messungen mit jemandem auf dem Sofa zu machen, denn das Stoffspektrum in der Luft ändert sich, wenn eine Person darauf sitzt.
Die Frage ist dabei natürlich, wirken die OH-Radikale auch drinnen als Luftreiniger, so wie sie es draußen tun, in der Atmosphäre? Dürfen wir uns also freuen, dass wir sie produzieren, wenn wir uns durch Innenräume bewegen? US-Forscher Wechsler ist da eher skeptisch.
Es braucht beides, um die Luft von Schadstoffen zu reinigen, die Hydroxylradikale und den Regen. Draußen passiert das auch, aber drinnen regnet es nicht. Der zweite Schritt fehlt also.
Womöglich entstehen sogar schädliche Oxidationsprodukte in der Chemiewolke um unseren Körper. Auch das ist denkbar und soll nun in weiteren Forschungsprojekten untersucht werden.
Der Mensch als Radikalfabrik, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach.
Das James-Webb-Teleskop hat einen Exoplaneten fotografiert. Bisher hatte das neue Weltraumteleskop nur Spektren von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems eingefangen. Nun ist ihm das erste Foto eines Planeten gelungen. Die Abbildung zeigt einen Gasriesen etwa 12-mal so schwer wie Jupiter. Astronomen haben den Planeten bereits vor 5 Jahren mit dem Very Large Telescope in Chile entdeckt. Das James-Webb-Teleskop kann mit seinen im Infrarotbereich arbeitenden Sensoren jedoch neue Informationen zu dem Planeten gewinnen.
Je mehr Nachwuchs, desto kürzer das Leben.
Diese Regel gilt für viele Arten im Tierreich, nicht jedoch für die Ameisenköniginnen. Obwohl nur sie Nachwuchs in einem Ameisennest bekommen können, leben sie 5 bis 30 Mal so lange wie ihre genetisch identischen Geschwister. Untersuchungen eines US-amerikanischen Forschungsteams legen nahe, dass besondere Fähigkeiten zur Kontrolle des Insulinstoffwechsels dabei eine Rolle spielen könnten. Ameisenköniginnen könnten die Ausschüttung des Hormons stark steigern, schreibt das Team im Fachjournal Science. Dies führe bei den Tieren zu einer verstärkten Eierproduktion. Denn Insulin helfe, Nahrung in Energie umzuwandeln und die Fortpflanzung sei ein sehr energieintensiver Prozess. Normalerweise ginge dies aber auch mit einer reduzierten Lebenserwartung einher. Doch in den Eierstöcken der Ameisenköniginnen würde ein Insulinhemmstoff produziert, der den Alterungsprozess bremse, so die Wissenschaftler.
Eine Hormontherapie könnte die geistige Leistungsfähigkeit von Menschen mit Down-Syndrom steigern.
Der auch als Trisomie 21 bezeichnete Erbgutdefekt führt zu Problemen beim abstrakten Denken, beim Planen, dem Gedächtnis und der Aufmerksamkeit. Europäische Forschende zeigen im Journal Science nun, dass eine schon für andere Erkrankungen etablierte Hormontherapie Potenzial hätte, die kognitiven Einschränkungen der Menschen mit Down-Syndrom zu verringern. Spezielle Nervenzellen schütten im Gehirn das Gonadotropin-Releasing-Hormon aus. Eigentlich bringt es die Produktion von Fortpflanzungshormonen in Gang. Neuere Studien deuten aber auch auf einen zusätzlichen Einfluss bei Gedächtnisprozessen hin. Die Forschenden untersuchten daher an Mäusen, ob ein Mangel an diesem Hormon eine Rolle für die geistigen Einschränkungen von Menschen mit Down-Syndrom spielen könnte. Und tatsächlich, bei Mäusen mit einer tierischen Variante des Down-Syndroms konnten sie einen Zusammenhang zwischen dem Hormon und geistigen Fähigkeiten nachweisen. Daraufhin behandelten sie in einer Pilotstudie 7 Männer mit Down-Syndrom mit einer Hormontherapie. Eine kleine Pumpe unter der Haut setzt dabei alle 2 Stunden eine geringe Dosis des Gonadotropin-Releasing-Hormons frei. 6 der 7 Behandelten konnten nach einem halben Jahr Therapie Logikaufgaben besser lösen, waren aufmerksamer und hatten ein besseres Gedächtnis. Größere Studien müssen den Nutzen der Therapie nun weiter evaluieren.
Die Genitalverstümmelung nimmt weltweit ab.
In 26 von 30 betroffenen Staaten im Afrika, im Nahen Osten sowie Südostasien gingen die Zahlen in den letzten Jahrzehnten zurück. Das zeigt eine Übersichtsarbeit über die verfügbaren Studien in der Fachzeitschrift PLOS Medicine. In den letzten 10 Jahren habe sich dieser Trend noch einmal verstärkt, so einer der Studienautoren. Dennoch leiden auch heute noch in den untersuchten Ländern insgesamt 37% der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren an einer Verstümmelung ihrer Genitalien. Bei Mädchen im Alter bis 14 Jahren sind es 8%. Den höchsten Wert unter den untersuchten Ländern weist Somalia auf. Dort waren im Jahr 2020 über 99% aller Frauen verstümmelt. Der Erhebung zufolge sind weltweit mindestens 100 Millionen Frauen betroffen. Da aber nicht zu allen Ländern Daten vorliegen, könnte die Verbreitung noch größer sein. Die Vereinten Nationen gehen von 200 Millionen Fällen aus.
Vielen Dank, das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 2. September. Schorn, das ESA-Schaf für den Mond. Für die Artemis-1-Mission rund um den Mond hat die ESA einen besonderen Astronauten ausgewählt. Schorn das Schaf, eine Trickfilmfigur, die für allerlei Gags und Pannen bekannt ist. Gefertigt aus Kunststoff und Wolle schwebt Schorn nun beim Erstflug in der Orion-Kapsel von NASA und ESA. David Parker, der Direktor für Weltraumerkundung, präsentierte Europas Astronautenschaf stolz mit den Worten: Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Schafheit. Schorn rundet das Astronautenkorps der ESA ab, während Samantha Cristoforetti auf der Raumstation weile und sich Andreas Mogensen auf seinen 2. Flug vorbereite. Hintergrund für die Benennung von Schorn ist wohl der große Erfolg, den Alexander Gerst bei seinen Flügen mit der Maus aus der Sendung mit der Maus hatte. Dabei ging es aber nicht um einen PR-Gag, sondern um Bildung für kleine und große Kinder. Der wichtigste europäische Beitrag für die Orion-Kapsel ist das Service-Modul, in dem Triebwerk, Tanks und Steuerungselektronik des Raumschiffs untergebracht sind. 2 Astronautinnen gibt es auch. Die beiden Testpuppen Helga und Soha messen die Stärke der kosmischen Strahlung während des Mondfluges. Aber die beiden Puppen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erwähnt die ESA, spöttisch schon als Europas Schafagentur bezeichnet, in ihrer Schorn-Pressemitteilung gar nicht. Vielleicht will man ob der nicht ganz klaren Sinnhaftigkeit lunarer Abenteuer einfach nur sagen, man muss schon ein Schaf sein, um zum Mond zu fliegen.
Und der neue Starttermin der Artemis-Mission ist nun für morgen geplant. Um 20.17 Uhr unserer Zeit öffnet sich das Startfenster. Wenn dann alles gut geht, begibt sich schon das Schaf auf seine Reise in Richtung Mond. Mehr dazu hören Sie dann hier am Montag in Forschung aktuell. Für heute geht die Sendung zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der Streik bei der Lufthansa.